BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Und grüß Gott zu unserem Ratsch heute. Ein spannendes Kapitel der jüdisch-bayerischen Geschichte schlagen wir heute auf. Ein faszinierendes Buch besprechen wir mit der Autorin Heike Specht. Es geht um die Frauen der Familie Feuchtwanger. Wenn man Feuchtwanger hört, denkt man an den weltberühmten Schriftsteller Leon Feuchtwanger und man denkt auch an den Ort Feuchtwangen. Das hat beides miteinander zu tun. Und hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, so sagt es der Volksmund. Dass das nicht von ungefähr kommt, zeigt die Autorin Heike Specht in ihrem Buch nämlich auf. Es ist faszinierend, über die Frauen der Familie Feuchtwanger zu lesen und Sie werden gleich darüber hören. Ein hochgelobtes Buch auch in der Kulturkritik und ein spannendes Stück bayerischer Geschichte. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Bei mir zu Gast die Autorin Heike Specht, die in München nicht nur studiert hat, sondern auch eine Doktorarbeit über den Schriftsteller Leon Feuchtwanger gemacht hat. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind.
Habe ich sehr. Vielen Dank, freue mich sehr.
Wir haben gerade schon während der Musik drüber geredet, als ich von Ihrem Buch geschwärmt habe, das ich gestern mit großer Freude und großem Interesse gelesen habe, dass Leon Feuchtwanger sich schon seit vielen Jahren begleitet. Sie haben Germanistik studiert, neuere deutsche Literatur und haben dann über Leon Feuchtwanger Ihre Abschlussarbeit gemacht, promoviert.
Genau, promoviert über die Familie von Leon Feuchtwanger, über 4 Generationen, genau.
Und dann sind Sie so richtig eingetaucht, auch in diese bayerisch-jüdische, leider versunkene Welt. Wie es überhaupt zu diesen Namen kam, wie es zu diesen ganzen Traditionen kam und wie es zu dem Ruhm von Leon Feuchtwanger gekommen ist. Und dann sind Sie draufgekommen, dass da so starke Frauen hinter diesem Leon Feuchtwanger und der Familie Feuchtwanger, die ja seit hunderten von Jahren in Bayern ansässig war, gekommen ist. Woher kam dieses Faszinierende an diesen Frauen? Weil die Frauen haben ja in dieser Zeit, über die wir dann gleich reden werden, und in diesen 2 Stunden spannt sich der Bogen ja auch bis zum Nationalsozialismus und bis zu den traurigen Geschichten, aber wie emanzipiert und faszinierend geschäftstüchtig diese Frauen waren, das war dann eigentlich ein Thema, das ihnen nach der Leon Feuchtwanger Doktorarbeit gekommen ist.
Ja, bei der Doktorarbeit muss man immer sehr stark darauf schauen, dass man alles natürlich quellenmäßig absichert. Und da geht man dann auf die Unternehmen der Familie und auf den Familiennamen natürlich. Und das sind immer die Männer, die den Namen geben, die auch die Firmen natürlich gegründet haben, die Chefs waren der Unternehmen, weil es einfach eine sehr bürgerliche, patriarchale Welt war natürlich. Und da war der Mann pro forma derjenige, der den Namen gegeben hat. Wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, aber dazu muss man natürlich sich auch ein bisschen die Freiheit nehmen und vergleichen, wie war das bei anderen Familien und aus diesem Gender-Aspekt, diesen Frauen-Aspekt da mit reinnimmt, dann merkt man, dass es oft eben die Frauen waren, die treibende Kraft waren. Also die eine der ersten quasi der Feuchtwanger-Frauen, die Fanny Feuchtwanger, die aus Wallerstein kam, heiratete nach Fürth ein in die Familie Feuchtwanger. Und ihr Mann Seligmann war zwar pro forma der Chef des Silberwarenhandels, aber es gibt so Anekdoten, wo es hieß, ja, der hat eigentlich lieber in seinen großen Folianten gewälzt und hat also sich dem jüdischen Studium gewidmet. Und wenn er dann für die Woche genug verdient hat, hat er die Kunden nach Hause geschickt und hat gesagt, na, also diese Woche habe ich schon genug eingenommen, kommt dann nächste Woche wieder. Und die Fanny, die aus einer sehr betuchten Kaufmannsfamilie aus Wallerstein kam, die hat sich natürlich gedacht, ja, was ist denn da los? Und hat dann ihre Söhne sehr stark auf Erfolg getrimmt.
Interessant war auch in Ihrem Buch zu lesen, wie viel das ja auch immer mit Aussteuer zu tun hatte, dass die Frauen dann eigentlich das Geld in die Familien gebracht haben und so überhaupt den Grundstock geliefert haben für manche Geschäfte und Bankgeschäfte und überhaupt für manche beruflichen Karrieren, die ohne diese stille Teilhabe der Frau gar nicht funktionieren hätten können. Also sind Sie abgekommen gleich von dieser literaturwissenschaftlichen Geschichte, wobei es das ja in der Literaturwissenschaft oft gibt, dass hinter berühmten Männern die Frauen stehen. Mhm. Ist dann auch ein Thema, in das Sie sich sehr reingefuchst haben.
Ja, es war wirklich dieser Aspekt der unerzählten Geschichte. Also diese,
worauf, auch der Untertitel.
Ja, auch der Untertitel, genau. Eigentlich war der Triggerpunkt für mich die Anekdote über eine Feuchtwangerfrau, die eingeheiratete Auguste Hahn, aus Frankfurt, die, von der es immer hieß in der Familie, sie hat die Hässlichkeit in die Familie gebracht. Mhm. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, ich weiß nicht, wie sie aussah, weil wir haben leider kein Foto von ihr. Aber was wir wissen ist, wir wissen, was sie als Mitgift mitgebracht hat. Und nicht nur Mitgift, sondern eben auch Kontakte durch ihr Elternhaus. Und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch Know-how, weil sie in einer Zeit, in einer ja, vorbürgerlichen Zeit eigentlich noch auch sehr stark mitgearbeitet hat im Haus ihres Vaters, im Bankhaus ihres Vaters. Das heißt, sie hat auch tatsächlich Know-how mitgebracht und hat ihrem Mann Jakob Löw dann erst ermöglicht, in München sich niederzulassen durch das Geld, das sie dann hatten. Das war damals ja noch sehr streng reglementiert, durften wir nicht einfach nach München ziehen aus Fürth als Jude. Und sie konnten sich hier ansiedeln, konnten ein Bankhaus gründen, das dann floriert ist im Laufe des 19. Jahrhunderts ins 20. Jahrhundert hinein. Und das hat die Auguste ermöglicht, unabhängig davon, wie sie jetzt wirklich aussah, das wissen wir nicht.
Was ja eigentlich auch gemein ist.
Total gemein.
Dass man einfach nach seinem Äußeren beurteilt wird. Und was Sie jetzt gerade erzählen, was das für eine tolle, engagierte Geschäftsfrau war.
Ja, genau. Und das hat bei mir wirklich so den Punkt getriggert, wie ich gedacht habe, das wird über Frauen erzählt, ganz oft, weil Männer eben Geschichte geschrieben haben. Und die erzählen natürlich die Geschichte so, wie sie für sie schmeichelhaft ist. Mhm. Und geben dann oft Frauen nicht die Ehre und den Ruhm vielleicht auch, der ihnen zusteht.
Die Frauen der Familie Feuchtwanger, eine unerzählte Geschichte. Wir erzählen sie gleich, weil sie in ihrem Buch dargestellt haben und porträtiert haben. Ein spannendes Kapitel der bayerischen Geschichte aufblättern, wo man viel erfährt, wie sie gerade erzählt haben, wie jüdische Mitbürger überhaupt erst sich hocharbeiten müssen, um einen bestimmten Status zu erlangen. Und darüber unterhalte ich mich gleich mit Dr. Heike Specht, und das Doktor betone ich so, weil sie über Leon Feuchtwanger promoviert haben. Die Frauen der Familie Feuchtwanger. Wie lange haben Sie denn an diesem umfangreichen Werk gearbeitet? Das ist ja wirklich eine Mischung aus Geschichte und Literaturwissenschaft. Und das ist auch das Faszinierende an Ihrem Buch. Sie haben ja auch so wirklich eine Art Montage gemacht. Es kommt das Historische und dann erzählen eigentlich die Frauen ihre Geschichte. Das finde ich sehr spannend. Also es sind immer so Wechsel auch drin in den Zeiten.
Ja, ich wollte eben nicht eine rein chronologisch erzählte Geschichte vom späten 18. bis ins 1933 schreiben, sondern ich wollte das durchbrechen. Und deswegen habe ich mir drei Protagonistinnen gesucht. Die Martha Feuchtwanger, die ja wahrscheinlich die bekannteste ist, die Frau von Leon, Rachel Strauss, die eingeheiratet hat in die Familie, und Felice Schragenheim, die vielleicht einige Hörerinnen und Hörer kennen.
Von der Verfilmung.
Aus dem Film Emeon Jaguar. Und da gab es auch ein Buch drüber von Erika Fischer. Und die auch eine Großnichte von Leon Feuchtwanger war und die sehr ihm nacheifern wollte und auch Schriftstellerin werden wollte. Und ich habe mir diese drei Frauenstimmen genommen, die immer aus der Perspektive der 40er Jahre, also 1943, 44, erzählen, was da gerade passiert, mit dem Rückblick auf diese lange Tradition der Feuchtwanger-Familie in Süddeutschland oder in Deutschland. Und das durchbricht quasi immer, diese narrativen Szenen durchbrechen immer den chronologischen Gang quasi. Und das fand ich besonders reizvoll, das dieses Mal so zu machen. Bei anderen Büchern bin ich strenger chronologisch vorgegangen, aber ich habe mir hier ein bisschen mehr narrative Freiheit rausgenommen, und um einfach diesen Frauen näher zu kommen auch.
Interessant ist auch, dass man wirklich auch viel über diese bayerisch-jüdische Geschichte nochmal erfährt, obwohl man ja meint, man wisse viel, wie das passiert ist, dass man in Fürth eigentlich ein reiches Geschäftsleben hatte und dann nach München gehen konnte. Es ist so eine spannende Geschichte, die in den letzten 300 Jahren, sagen wir mal, geschehen ist. Waren Sie sicher auch mit Recherche ganz schön beschäftigt?
Ja, also da habe ich für die Doktorarbeit ja schon viel Vorarbeit geleistet, war natürlich in dem Staatsarchiv in München, war natürlich in Stadtarchiven in Fürth und so weiter. Was ich besonders spannend finde und was uns vielleicht auch für die Gegenwart tatsächlich noch interessante Auskunft geben kann, ist, wie es einfach möglich war, so eine spezielle Art von orthodoxer, jüdisch-orthodoxer Bajuwarentum quasi zu kreieren, weil die Feuchtwangers haben immer von sich gesagt, wir sind zuerst Juden, dann Bayern und dann Deutsche. Und waren also wirklich sehr, sehr verbunden mit Süddeutschland und mit Bayern und mit München. Und ich denke mir immer, es ist vielleicht auch leichter, sich mit einer kleinen Einheit zu identifizieren, also mit einer Stadt, mit München zu identifizieren, als jetzt mit dem Deutschsein oder mit einer Nation. Das ist dann schon sehr groß und wird dann sehr, sehr diffus. Eine Stadt ist natürlich, also dieses ins Hofbräuhaus gehen. Es gibt die Anekdote, dass sie ins Hofbräuhaus gegangen sind und am Schabbat durfte man ja nicht bezahlen, durfte, also so haben fromme Juden bis heute kein Geld in die Hand genommen. Das heißt, die haben anschreiben lassen, die Kellnerin kannte die natürlich auch längst, wenn die kamen, die haben dann angeschrieben, haben dann unter der Woche bezahlt. Oder dass einfach super war, dass man in den Biergarten gehen konnte, weil da konnte man das koschere Essen mitnehmen und hat sich dann halt dort die frisch gezapfte Maßbier dazu bestellt. Also diese Art von Volkstümlichkeit, die man teilen konnte mit der nichtjüdischen Stadtgesellschaft, das ist schon sehr speziell. Und wenn ich immer so sage, ja, die Feuchtwangers waren ja jüdisch-orthodox, dann haben die Leute heute oft ein ganz anderes Bild. Die denken dann vielleicht an Williamsburg in New York, Leute mit schwarzen Hüten und Schläfenlocken, genau. Das hatten die Feuchtwangers natürlich gar nicht. Also das hat man auf den ersten Blick nicht gesehen, dass die orthodoxe Juden waren. Waren aber also sehr, sehr fromm natürlich. Haben ja alle im Lehel gewohnt, damit man am Samstag und am Freitagabend in die Synagoge laufen kann und nicht zu weit quasi sich bewegen muss. Deswegen war das wirklich so ein kleiner jüdisch-orthodoxer Mikrokosmos, umgeben von und sehr integriert in die Münchner Stadtgesellschaft.
Begonnen hat die Geschichte aber eigentlich in Franken, in Fürth, und darüber unterhalte ich mich gleich mit Heike Specht. Jetzt gehen wir doch mal zurück in die Geschichte der Familie Feuchtwanger und über die Ursprünge. Und das ist ja auch so ein Spiegelbild der bayerisch-jüdischen Familien. Da ist eigentlich die Familie Feuchtwanger exemplarisch. Es hat so ungefähr in Fürth begonnen. Sie dürfen erzählen. Sie erzählen ja die unerzählten Geschichten.
Ja, ursprünglich begonnen hat es sehr wahrscheinlich in Feuchtwangen, da kommt der Name her. Und aus Feuchtwangen wurden die Juden aber vertrieben im 16. Jahrhundert. Und dann sind einige von denen nach Fürth, weil Fürth war so ein Schnittpunkt. Da waren die Bamberger zuständig ein bisschen und die Ansbacher und Nürnberg war in der Nähe. Und da florierte dann wirklich ab dem Mittelalter eine sehr, sehr große auch intellektuelle jüdische Gemeinde. Es gab dort dann Hochschulen, die sogenannten Yeshivot, es gab Druckereien. Und da sind die Feuchtwangers quasi entstanden, so kann man sagen, oder haben den Anfang genommen und waren dort dann im Silberwarenhandel erst. Und dann so nach und nach wurde das quasi aus dem Silberwarenhandel wurde dann ein Bankgeschäft. Und wie gesagt, die Fanny, von der wir es ja schon hatten, ich sage immer, im Anfang war Fanny, weil sie wirklich dafür gesorgt hat, dass ihre vier ältesten Söhne gute Ausbildungen bekommen haben in Bankhäusern in Frankfurt und in Wallerstein und von dort aus dann nach München sind. Und aus diesen vier Brüdern entstanden dann quasi die Münchner Feuchtwangers und deren Frauen natürlich. Und und haben hier quasi das Stadtbild mitgeprägt und haben sich sehr stark identifiziert auch mit der Stadt.
Zur bayerischen Geschichte mit der Familie Feuchtwanger verwoben gehören auch die politischen Umstände. Zum Beispiel, als Bayern dann Königreich geworden ist, 1806, dass sich dann vieles geändert hat, auch für die jüdischen Mitbürger. Zum Beispiel das Matrikelgesetz finde ich ganz interessant.
Ja, also wir diskutieren heutzutage ja auch viel über Einwanderung und wie man das regulieren kann. Damals war es ja so, dass dann, also wenn eben Juden, also auch Nicht-Juden war begrenzt, also man konnte nicht einfach umziehen. Es gab nicht diese Art von Freizügigkeit, die wir heute haben, wo man einfach innerhalb von Europa irgendwo hinziehen kann. Aber wenn jetzt ein jüdischer Mann, eine jüdische Familie von Fürth nach München wollten, dann gab es eine Matrikelanzahl von 61 in der Stadt München. Und wenn die voll war, dann konnte man sich nicht ansiedeln in München als Jude. Außer man hatte so viel Kontakte, die Stadt versprach sich so viel für die Wirtschaft der Stadt, so viel auch Geld natürlich, Kapital, dass man über die Matrikelzahl, so war das, hieß man das, über die Matrikelzahl hinaus angesiedelt werden konnte. Und einer der beiden Brüder, Jakob Löw, war tatsächlich auch, hatte durch seine Heirat mit der vermeintlich hässlichen Auguste derartig viel Kapital und so viel versprach sich die Stadt München einen so positiven Einfluss auf das Wirtschaftsleben der Stadt, dass man gesagt hat, er kann sich über die Matrikelzahl hinaus ansiedeln. Und so kam er dann 1850, in 1850er Jahren nach München.
Und so ist eigentlich die Familie Feuchtwanger eigentlich dann eine Münchner Familie geworden.
Ja, genau.
Aber die Ursprünge waren im Franken, teilweise auch, weil Sie gerade Wallerstein gesagt haben, das müsste Bayerisch-Schwaben sein. Mhm. Und Ichenhausen kommt auch vor.
Ja, genau.
In Ihrem Buch, da grüße ich gleich den Hörer aus Ichenhausen, der jetzt auf der Autofahrt gespannt zuhört. Und das sind alles diese bayerisch-schwäbischen und fränkischen jüdischen Familien gewesen, die natürlich aus geschäftlichen Gründen in die Großstädte gegangen sind. Da war ja auch ein reger Geschäftsverkehr.
Genau, und die dann auch natürlich im Laufe des 19. Jahrhunderts so einen Prozess der Verbürgerlichung auch mit vorangetrieben haben. Tatsächlich waren, das weiß man mittlerweile ja aus der Forschung, dass gerade jüdische Familien nicht nur in Bayern und auch darüber hinaus diesen Verbürgerlichungsprozess besonders stark auch mit vorangetrieben haben. Also so die Generation von der vermeintlich hässlichen Auguste und ihrem Mann Jakob Löw, die hatten noch kein Hochschulstudium natürlich. Die haben eine Lehre gemacht, eine Ausbildung gemacht. Die nächste Generation ist dann schon zur Handelsschule. Und die nächste Generation, der dann Leon und seine Geschwister natürlich angehören, da hat man die Buben dann schon aufs Gymnasium geschickt. Ja, die waren dann alle geschlossen auf dem Wilhelmsgymnasium in Lehel. Und die Mädchen damals noch nicht. Die erste, die dann eben aufs Abitur machen durfte, war die Rachel Strauss, die ich vorhin schon erwähnt habe.
Und das vergisst man in unserer Generation ja oft, wie mühsam sich über Jahrhunderte die Frauen erarbeiten musste, nicht nur einen sozialen Status zu haben, sondern auch Bildung erreichen zu dürfen. Die besseren Töchter hatten dann halt, was weiß ich, Musikunterricht oder durften mal ins Theater gehen. Aber ein Großteil der Frauen damals hatte wenig Zugang zu Bildung.
Ja, und das ist auch interessant, weil im Zuge der Verbürgerlichung die Frauen auch natürlich zurückgedrängt wurden. Also die Generation der Fanny, die im ausgehenden 18. Jahrhundert geboren ist, das waren tatsächlich Geschäftsfrauen. Die standen im Kontor. Die Fanny Feuchtwanger hat 18 Kinder bekommen und hat nebenbei voll im Kontor mitgearbeitet. Das war eigentlich eine Geschäftsfrau. Working Mom, würde man heute sagen. Dann im Laufe des 19. Jahrhunderts hat so diese Trennung zwischen Privat und Geschäft so zugenommen und die Männer sind plötzlich außer Haus gegangen zum Arbeiten und die Frauen blieben quasi, war dieser Rückzug etwas auf die Familie, obwohl das ja immer noch Familienmanagerinnen waren, so viele Kinder, wie die hatten. Und dann gab es ja Dienstboten und eine Näherin, die kam und eine Wäscherin, die kam. Also das musste man ja auch organisieren, so ist es nicht. Aber da haben sich die Frauen dann etwas aus dem Geschäft zurückgezogen, wobei ich behaupten würde, dass an den großen Essenstafeln die Frauen da immer noch ein starkes Wörtchen mitgeredet haben, allein dadurch, dass sie eben oft wirklich Geld ja mitgebracht haben durch die Mitgift und die Kontakte mitgebracht haben. Da konnte man nicht plötzlich wieder so aus dem Geschäft rausgeschlossen werden am Ende.
Vier große Kapitel haben Sie in Ihrem Buch deshalb gestaltet. Das Teil 1 heißt Matriarchinnen, Teil 2 heißt Hausherrinnen, Teil 3 Pionierinnen und im Teil 4 sind es dann die Heldinnen. Sprechen wir nochmal über das Matriarchat in den bayerischen Familien, in den bayerisch-jüdischen Familien. Die Fanny, sagen Sie jetzt nochmal die Verbindung, weil wir sind über so viele Generationen gegangen, dass ich manchmal überlegen musste, wer gehört jetzt nochmal zu wem, auch mit den Namensähnlichkeiten. Die Vornamen wurden ja wie bei allen Familien in Bayern meistens weitergegeben. Ich weiß nicht, Heike, ob ihr Oma so geheißen hat oder so, aber bei uns gibt es auch so Familiennamen, wo irgendwie alle da Michael oder Georg heißen oder sonst was. Und das ist manchmal ein bisschen verwirrend, dass man sich konzentrieren muss, wer
das
zu
stimmt.
wem gehört.
Ja.
Ging Ihnen wahrscheinlich beim Schreiben auch
ja,
so.
Ja, genau. Und mit Stammbaum ist es, hat mir so ein paar Leute gesagt, müsste hinten ein Stammbaum drin sein, aber das ist gar nicht so einfach, weil es so viele verschiedene Zweige sind, dass da müsste man echt, hätte man was konstruieren müssen, was man ausklappen kann, weil das so unübersichtlich
wird. So ein Leporello.
Genau, nee, also für mich ist so die Stammmutter, wenn man das sagen will, Beispiel die Urahnin ist die Fanny Feuchtwanger, die eben ja im ausgehenden 18. Jahrhundert geboren ist und die dann ihre vier Söhne ausgeschickt hat quasi. Und aus denen entstanden dann, also wenn wir uns auf München konzentrieren wollen, würde ich sagen, haben wir zwei Brüder, die dann eben das Bankhaus Feuchtwanger, das ja dann auch wirklich bis 33 oder 35 in München war, gegründet haben. Und der andere Zweig ist der Zweig, aus dem Lyon stammt. Das sind zwei Brüder, die zusammen eine Margarinefabrik in Haidhausen gegründet haben. Das war damals extrem innovativ. Margarine, Kunstbutter hat ermöglicht, war länger haltbar, war billiger herzustellen, war vor allem für die Armee super im Ersten Weltkrieg. Und da hat diese Margarinefabrik Feuchtwanger, hat also wirklich dazu beigetragen, dass dieser Familienzweig auch wohlhabend genau. wurde. Und da konnten dann eben eigentlich alle Söhne, bis auf den armen Fritz, der quasi dann die Fabrik übernehmen musste, aber die älteren Söhne Leon und sein Bruder Ludwig, der ja auch ganz wichtig war fürs Münchner Kulturleben, der Verleger war von Dunker und Humblot, die haben gesagt, nee, wir waren nicht da jetzt Geschäftsmänner, sondern wir sind Schöngeister und wir sind Intellektuelle.
Das ist auch eine spannende Geschichte mit der Margarine. Das ist auch aus religiösen Gründen ganz interessant gewesen. Das war natürlich eigentlich so eine Notbutter, auch für die Kriegsteilnehmer und für die arme Bevölkerung, die sich die teure, gute Butter nicht leisten konnten. Aber aus religiösen Gründen ist Margarine dann doch sinnvoller als Butter.
Für orthodoxe Juden, die ja darauf achten, dass man nichts Milchiges mit Fleischigem zusammen isst, ist die Kunstbutter natürlich perfekt, weil dann kann man sich ein Wurstbrot machen und Margarine drunter, das geht. Mit Butter würde es nicht gehen, mit Milchbutter. Und dann Salami drauf oder Schinken drauf. Also Schinken sowieso nicht, natürlich.
Koscherin.
Pastrami.
Pastrami, genau. Also Sie kennen sich natürlich seit vielen Jahren aus mit der Literaturgeschichte, aber auch mit der bayerischen Geschichte. Und das miteinander zu verweben, ist in Ihrem Buch was ganz Besonderes und was Interessantes und auch was sehr, sehr Lesenswertes. Man erfährt viel, nicht nur die Familiengeschichte, sondern auch bayerische Traditionen und aber auch die Liberalitas Bavaria, dieses Miteinander. Und das ist eigentlich das Berührende vor dem Ausbruch des Nationalsozialismus, wie die Leute einfach miteinander gut gelebt haben.
Ja, also vor allem würde ich sagen, bis zum Ersten Weltkrieg und dann die Revolutionszeit danach, das war dann in München schon 1919, 20, 21 mit Inflation und Räterepubliken und so. Da merkte man offenbar schon, wenn man sich jetzt so die Memoiren anschaut und Tagebücher und so, das war ein Bruch schon, also da hat sich schon was verändert. Da hat München, das hat München und Bayern nicht allzu gut vertragen offenbar, diese Episode, diese revolutionäre Episode. Da wurde dann München schon so nach und nach in den 20ern zu so einer Art Sammelbecken für alles, was im Reich so reaktionär dachte. Und da fing das schon an, so sich etwas zu verändern, klimatisch, möchte ich sagen. Deswegen sind ja dann Leon und Martha Feuchtwanger auch Mitte der 20er Jahre nach Berlin umgezogen, weil ihnen hier in München die Behörden mehr und mehr das Leben wirklich schwer gemacht haben. Also die Steuern, also überall, wo man sie ein bisschen pieksen konnte und sie ihnen zu verstehen geben konnte, dass sie eigentlich also politisch nicht so wohlgelitten waren. Das hat man gemacht und es hat wohl auch ein Beamter zu ihnen gesagt, ja, wenn ihr nicht hier geboren wärt, hätten wir euch längst ausgewiesen. Konnte man nicht, weil es beides geborene Münchner waren. Aber da hat sich schon was verändert und dann natürlich mit 33 war das sowieso vorbei, klar. Aber zuvor, denke ich schon, kann man gerade für die Prinzregentenzeit sagen, dass das Miteinander von jüdischen Münchnerinnen und Münchnern und Nichtjüdischen ein recht gelungenes war, ein Leben und Leben lassen und ein eben durch die gemeinsame Liebe vielleicht zu dieser Stadt und zu der Kultur und zu Kulinarik und zum Bier vor allen Dingen auch natürlich konnte man sich, hatte was Großes gemeinsam. Ich denke manchmal ein bisschen wie New York, bietet ja auch so eine große Fläche von Identifikationsmöglichkeiten für so viele verschiedene Kulturen und Religionen. Man kann sich als New Yorker fühlen, ob man jüdisch-orthodox ist oder Muslim ist oder Christ, also das spielt wie keine Rolle. Und ein bisschen so war es vielleicht auch in München.
Sie beschreiben das auch so schön szenenhaft, wie der jüdische Herr Feuchtwanger mit dem Zylinder und einem eleganten Anzug in die Synagoge am Schabbes geht, mhm, und wie dann der elegante katholische Münchner mit dem Anzug und mit dem Zylinder dann in die Messe geht. Und das ist für jeden, auch für die Schulkinder zum Beispiel in diesem legendären Wilhelmsgymnasium, das Sie da beschreiben, wo die Feuchtwanger-Buben waren, dass das einfach so selbstverständlich war, wie es heute schön wäre, wenn es selbstverständlich wäre, dass halt Unterschied in der Klasse unterschiedlichen Religionsunterricht gibt.
Ja, also das beschreibt der Bruder von Leon Feuchtwanger recht schön. Man muss natürlich bei diesen Memoiren immer ein bisschen mitdenken, wann die entstanden sind. Die sind natürlich ganz oft entstanden dann in den späten 40er und 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man vielleicht auch mit einer kleinen Portion Nostalgie auf die Zeit deutlich vor 33 zurückgeblickt hat. Und gerade Kindheitserinnerungen sind ja dann oft leicht nostalgisch gefärbt. Also das würde ich auch nicht zu idealisieren. Aber tatsächlich denke ich, was man schon rausfiltern kann aus verschiedenen Memoiren, ist, dass es eine Zeit gab, wo ein Miteinander also relativ unproblematisch war. Mhm. Wie gesagt, ich würde sagen, das ändert sich dann in München etwas früher als in anderen deutschen Städten. Einfach weil hier diese Episode so auch krass war. Es war ja auch eine irre Geschichte, ja, diese Räterepubliken und eine Revolution. Und das gerade in München, was ja trotzdem eine konservative Stadtgesellschaft war, dann irgendwie einen kommunistischen Räterat gab und so weiter, das hat man nicht so gut verkraftet, offenbar.
Da kommt dann wieder auch die Historikerin durch. Und das sind diese zwei Ebenen, die Sie, habe ich ja gerade vorhin schon gesagt, in diesem Buch so spannend und interessant verweben. Es sind auch berührende Biografien. Und weil Sie ja gerade sagen, vieles gibt es ja nur in Form von Autobiografien oder Biografien. Ich kann mir vorstellen, bei Frauen, die dann so Nebenrollen gespielt haben, war die Recherche gar nicht so einfach. Wie haben jetzt Sie von all diesen Frauen erfahren können? Was hat es überhaupt an Unterlagen gegeben, wo Sie eben wussten, Sie waren die Geschäftsfrauen? Weil man hat einen sehr persönlichen Bezug zu all Ihren Figuren. Sie beschreiben die so plastisch, dass man manchmal wirklich im Kontor dabei ist oder in der Familie.
Ja, also für die frühen Frauen ist es natürlich viel schwieriger. Später haben wir dann Autobiografien. Von Rachel Strauss haben wir eine sehr, sehr eindrucksvolle Autobiografie, Memoiren, die sie eigentlich für ihre Kinder geschrieben hat, die sie in den 40er Jahren niedergeschrieben hat. Von Martha gibt es natürlich autobiografisches, ihre Autobiografie auch. Aber tatsächlich für die frühen Frauen ist es schwieriger. Da gibt es die Ansiedlungsbögen, also gerade eben der Moment, wo die dann auch nach München kommen, wo dann niedergeschrieben ist, wer diese Frau ist, woher die kommt, wann die geboren ist, dann auch nach und nach, wie viele Kinder geboren werden. Also so diese biografischen Fakten quasi, wann geheiratet, wie hoch die Mitgift, wie viele Kinder. Und das ist natürlich erstmal so ein bisschen nackte Zahlen, aber gerade aus den Kindern kann man relativ viel trotzdem rauslesen, weil wenn ich weiß, dass Fanny Feuchtwanger 18 Kinder bekommen hat im Laufe ihres Lebens, dann weiß ich, dass die Frau zwischen ihrem 20. Lebensjahr, wo sie geheiratet hat, und ihrem 42. ununterbrochen Kinder bekommen hat, eigentlich alle 15 Monate ein Kind. Und dass von diesen 18 Kindern 15 überlebt haben, also das Erwachsenenalter erreicht haben, das ist ein sehr guter Schnitt für die Zeit.
Für diese Zeit.
Frühes 19. Jahrhundert, ein sehr guter Schnitt. Dann kann man sagen, okay, die hatte offenbar eine gute Konstitution an sich und vielleicht auch Glück hier und da. Aber man kann auch sagen, die hatten eine gute Ernährung, die konnte sich ausreichend schonen. Wir wissen ja von Bauernfamilien, da war die Kindersterblichkeit viel höher. Sehr wahrscheinlich hatten die Geld für eine Amme. Das war damals noch recht üblich, gerade bei Geschäftsfrauen. Die konnte nicht noch nebenbei stillen die ganze Zeit. Deswegen wurde sie auch relativ schnell wieder schwanger, weil sie eben nicht gestillt hat. Das hat ja oft so eine verhütende Wirkung, wenn man stillt. Nicht immer, aber oft. Also sehr wahrscheinlich konnten sie sich eine Amme leisten, die auch mit im Haus gewohnt hat. Sie musste ihr Kind nicht weggeben. Das gab es zu der Zeit ja auch zum Teil, dass man die Kinder wirklich zu einer Amme gegeben hat, was immer recht riskant war, weil die sich dann unter Umständen halt nicht so gut gekümmert haben, wenn man nicht aufgepasst hat. Also die konnten sich das leisten und die Kinder konnten auch gut ernährt werden, ausreichend mit Vitaminen und Nährstoffen, sodass sie gegen die vielen Infektionskrankheiten, die damals ja noch im Umlauf waren und gegen die es eben noch keine Impfungen gab, Röteln, Masern, Mumps und so weiter, Scharlach, kein Antibiotikum, dass sie ihre Kindheit überlebt haben. Und das war gar nicht so üblich. Also man kann aus diesen Zahlen relativ viel rausziehen und muss dann manchmal auch ein bisschen spekulieren natürlich. Ganz genau werden wir es nicht mehr erfahren. Wir können Fanny nicht mehr fragen. Aber ich sag halt, wenn ich nicht auch ein bisschen spekuliere und mir überlege, was bedeuten diese Zahlen, dann kann ich gar nichts sagen über Frauenleben. Und das ist ja auch nicht die Wahrheit quasi. Ja? Insofern muss man sich da ein bisschen die Freiheit nehmen auch, glaube ich.
Aber es ist nicht sehr fiktiv. Sie sind schon nah an der Geschichte gewesen und an
den
Recherchen.
Ja.
Das ist kein Roman.
Nein.
Es ist eine, wie würden Sie es bezeichnen, Ihr Buch?
Ist es ein erzählendes Sachbuch, würde ich sagen. Es hat narrativere Passagen drin, wo ich eben diese drei Frauenfiguren, die aus der Rückschau erzählen, wo ich mir ein bisschen mehr erzählerische Freiheit genommen habe. Aber ich habe auch hinten ja einen relativ großen Anhang mit weiterführender Literatur, mit Quellen, die ich benutzt habe. Insofern ist das schon basiert auf harter Recherche, aber ich habe versucht, es so wenig trocken wie möglich zu transportieren.
Es ist wunderbar zu lesen, aber auch die einzelnen Kapitel, was uns das Matriarchat verschweigt zum Beispiel, oder fränkisches
Jerusalem,
weil da so ein reiches Geschäftsleben war, oder wie man untereinander geheiratet hat. Das kennen wir aus unseren Familien. Aber wahrscheinlich auch, wer weiß, so zum anderen passen könnte, wie man sich verkuppelt hat. Das waren in Zeiten von Heiratsgeschichten eigentlich ganz interessant, wenn man heute denkt, es gibt so viele Portale, wo Leute zusammengebracht werden, damit sie zusammen, weil sie vielleicht zusammenpassen, war das früher auch üblich. Wir haben sogar noch eine Rechnung, wo der Pfarrer meine Uroma, glaube ich, mit meinem Uropa verkuppelt, sagt man nicht, obwohl den Ausdruck Kupplerpelz gab es damals auch. Und das ist auch so ein interessantes Stück bayerische Geschichte, die Sie in dem Buch da auffächern. Also man hat so was Kunterbuntes, es ist wirklich wie ein Fächer. Man hat die einzelnen Geschichten, man hat aber auch bayerische Geschichte. Jetzt kommen wir aber zu den Hausherrinnen.
Ja, die Hausherrinnen sind dann eben die Frauen, die schon eben, wie ich würde sagen, so ab der Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts eben eher dann auf die Atmosphäre, also auf die Sphäre des Hauses schon ein Stück weit zurückgedrängt wurden auch. Also jetzt gar nicht durch ihre Männer individuell, sondern durch die Atmosphäre, die gesellschaftliche Atmosphäre, die so war, dass die Hausherrin sich eben auf den Haushalt beschränkt hat und nicht mehr diese Working Mom, die wir aus dem frühen 19. Jahrhundert haben, wie die Fanny Feuchtwanger, die eben noch im Kontor mitgearbeitet hat. Das ist so eine Verbürgerlichungsprozess, den die Frauen durchliefen, den die Männer durchliefen, der dazu geführt hat, dass die Mädchen dann, also plötzlich auch, hat man die dann Französisch lernen lassen und Klavier und vielleicht auch Tanzunterricht und so weiter. Das hat dann zum guten Ton gehört, ne? Dass die höheren Töchter eben diese schöngeistigen Ausbildungen bekamen und dann einfach gewartet haben, bis sie geheiratet wurden. Wobei, wenn wir genauer hinschauen, also zum Beispiel die Mutter vom Leon Feuchtwanger auch wohl diejenige war, die ihren Mann ganz schön vor sich hergetrieben hat mit ihrem Ehrgeiz, die selber aus einer Lebensmittel-Import-Export-Familie kam aus Darmstadt und eben auch wieder das nötige Kapital und das nötige Know-how und die Kontakte mitgebracht hat in die Familie und aber gleichzeitig gerne gehabt hätte, dass gerade der älteste Sohn, der Leon, Professor wird an der Universität in München, also Herr Professor, das wäre für sie so der Gipfel der Verbürgerlichung gewesen quasi und der Anerkennung, aber das hat nicht geklappt, weil dazu hätte er sich taufen lassen müssen. Also das bei aller Nostalgie, auch für diese Prinzregentenzeit, muss man trotzdem sagen, dass es Juden zum Beispiel eben nicht möglich war, ohne sich taufen zu lassen, dann Professor zu werden. Ja, dazu hätte er sich taufen lassen müssen, Leon, und da hat er gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Und deswegen haben wir ihn als Schriftsteller, sonst wäre er vielleicht irgendwie an der LMU Professor geworden und wir hätten nie mehr von ihm gehört.
Das wäre wirklich ein Verlust gewesen.
Genau.
Aber was Sie gerade erzählen, ist ja insofern auch interessant, dass die Frauen dann von der nächsten Generation unemanzipierter waren, die Hausherrinnen.
Ein Stück weit, ja. Mhm. Und tatsächlich ist das unemanzipiert, also ja doch, also jedenfalls weniger mächtig, würde ich schon behaupten.
Also im Stillen gewirkt haben, dass man sagt, dann sollen meine Söhne und Töchter mehr werden.
Genau, also es war tatsächlich eine Art von, das wissen wir ja mittlerweile auch durch die Forschung, dass die Verbürgerlichung natürlich die Frauen sehr zurück ins Haus gedrängt hat. Das war vorher ja gar nicht im frühen 19. und im 18. Jahrhundert gar nicht so streng getrennt. Also in einem Bauernhaus oder in einem Kaufmannshaus konnte man das gar nicht so auseinanderhalten, das Familiäre und das Geschäftliche. Das findet dann wirklich im ausgehenden 19. Jahrhundert statt. Und dann findet man ja auch so Tätigkeiten für die Frauen, die dann zum Teil sich auch langweilten, wenn sie zu Hause waren. Also die Mutter vom Leon jetzt vielleicht nicht, die hatte 9 Kinder und wie gesagt, die war, glaube ich, auch eher so was wie eine Familienmanagerin. Aber tatsächlich, sie stand nicht mehr im Kontor, wie noch ihre Mütter und Großmütter.
Großmütter wahrscheinlich. Da gibt es sogar ein Foto von den 9 Kindern. Weil sie haben ja wenig Bildmaterial von ganz früher gehabt. Ja. Das haben sich ja nur manche Familienoberhäupter porträtieren lassen. Aber so ganz normale Familienbilder, wie wir sie kennen, gab es ja damals noch gar nicht.
Nee, also wir haben dieses sehr schöne Foto, das ja auch relativ bekannt ist, von Leon Feuchtwanger und seinen Geschwistern, so mit Matrosenanzug, die Kleinen und so, also so ganz klassisch, wie man das halt damals gemacht hat. Da sieht man eben auch diese Zugehörigkeit zum Bildungsbürgertum, darauf haben sie natürlich schon sehr großen Wert gelegt.
Und ein Bild ist immerhin von der Fanny Feuchtwanger, wo man als unbedarfter Zuschauer denkt oder Leser denkt, die schaut aber finster und sie beschreiben es aber, sie schaut sehr selbstbewusst rein. Ist das schon eine Fotografie?
Das ist eine Fotografie, ja.
Aber sehr früh, das war ja sehr kostspielig damals.
Aber tatsächlich war sie über Jahrzehnte die unangefochtene Matriarchin der Familie. Sie ist erst 1875 gestorben und als sie gestorben ist, hat der Oberrabbiner von Jerusalem ein Schreiben an die Familie verfasst und hat also ein Kondolenzschreiben, zeigt auch die Verbindung, diese Verbundenheit auch mit Jerusalem, diese Frömmigkeit. Man hat ja auch sogar Geld in die Hand genommen, um dort in Jerusalem ein Haus zu kaufen, das sogenannte Feuchtwanger Haus, das man da bauen hat lassen, um fromme Pilger und Studenten quasi eine Unterkunft zu gewähren. Das war, was man eine Mitzwe nennt, also eine Wohltat, eine gute Tat. Und das haben die Feuchtwangers, war ihnen wichtig, das zu machen. Und da hat die Fanny Feuchtwanger, als sie gestorben ist, deswegen gab es dieses Kondolenzschreiben vom Oberrabbiner.
Faszinierende Frauengestalten sind es auf jeden Fall. Und Sie haben ja gesagt, die Recherche ist nachvollziehbar, da kommt die Historikerin wieder durch. Bildmaterial gab es wenig. Was diese Frauen alles geleistet haben, im Stillen, ohne große Anerkennung, ist schon bemerkenswert. Also sie haben ihnen da ein großes Denkmal gesetzt.
Ja, das war der Blickwinkel, den ich eben einnehmen wollte, weil das einfach noch wenig gemacht wurde. Gerade im Hinblick auf Familiengeschichte gibt es einfach die Klischees, in die man immer wieder reintappt. Und ich habe versucht, die zu umgehen.
Über die Heiratsgepflogenheiten und die Heiratsverkuppelungen haben wir auch kurz gesprochen. Das ist aber in der jüdischen Tradition damals schon noch ein bisschen anders gewesen. Da hat man schon geschaut, dass Familien zusammengebracht werden.
Ja, also es musste sowohl was den Grad der Frömmigkeit betraf, passen zwischen den jeweiligen Braut und Bräutigam. Also die mussten ungefähr gleich fromm sein. Aber es musste natürlich auch wie in anderen bürgerlichen Familien einfach vom Grad des sozialen Status her passen. Also man musste, was so die Tätigkeit betraf, passen. Und man hat natürlich auch strategisch geheiratet. Also ich sage immer, das ist fast ein bisschen habsburgerisch. Ja, gab ja diesen Spruch, die anderen sollen die anderen Krieg führen, du glückliches Österreich, heirate. Und tatsächlich war das eine sehr erfolgreiche Strategie und da waren die Feuchtwanger ja nicht die einzigen. Das haben ja sehr viele Kaufmannsfamilien so gehandhabt.
Und das hat sich ja auch bewährt.
Hat sich sehr bewährt. Und was ich natürlich interessant fand, ist, dass man damals natürlich der Fakt, ob jetzt jemand den anderen attraktiv findet oder den Grad der Zuneigung, man hat schon gar nicht gedacht, dass man sich verlieben muss. Das wäre viel zu verliebt sein, war ein viel zu, ein flüchtiges Gefühl, als dass man darauf jetzt eine ganze Familie oder ein Unternehmen aufgebaut hätte. Das mussten einfach die Hard Facts mussten stimmen. Und wenn dann auch noch eine gewisse Zuneigung dazu kam, war es schön, aber die kam dann vielleicht auch im Laufe der Jahre oder halt manchmal auch nicht.
Gibt ja den bayerischen Spruch, Liebe vergeht, Hektar besteht.
Exakt, genau. Ich denke, da sind die Bauernfamilien gar nicht so weit entfernt, genau. Ja.
Eigentlich sehr modern im Nachhinein, dass man einfach schaut, was passen könnte. Und wie Sie sagen, manchmal hat sich die Liebe auch entwickelt.
Ja, genau. Und es war einfach, die Möglichkeit, sich zu trennen, bestand einfach eigentlich nicht. Das gab es. Es gibt auch, also man war wirklich nicht beschönigen, es gab sehr unglückliche Beziehungen auch tatsächlich, unglückliche Lieben oder Ehen. Aber es war keine Option, sich zu trennen, einfach weil zu viel auf dem Spiel stand. Ja, es standen die künftigen Generationen und das Wohl und Wehe der Unternehmen auf dem Spiel. Was war keine Option, Scheidung.
Heike Specht ist bei mir zu Gast und stellt ihr gerade frisch erschienenes Buch aus dem Piper Verlag vor, Die Frauen der Familie Feuchtwanger, eine unerzählte Geschichte, die sie uns sehr spannend erzählt. Und nach den Elfernachrichten reden wir weiter darüber. Wir müssen ja dann über die Pionierinnen auf jeden Fall noch sprechen und über die Heldinnen, ein ganz wichtiges Kapitel.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Sagt Hermine Kaiser zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über die Frauen der Familie Feuchtwanger, ein Buch, das gerade eben erst herausgekommen ist. Eine unerzählte Geschichte, die uns die Autorin Heike Specht bei unserem Ratsch heute erzählt. Ein Stück bayerisch-jüdischer Geschichte, ein Stück Geschichte über Fürth, über München, über das 18. Jahrhundert und das ausgehende 18. und 19. Jahrhundert, über eine Zeit, die vergangen ist, aber der Heike Specht ein Denkmal gesetzt hat. In der ersten Stunde haben wir gesprochen über die Matriarchinnen und über die Hausherrinnen und in dieser Stunde spricht man über die Pionierinnen und über die Heldinnen aus der Familie Feuchtwanger. Die Frauen der Familie Feuchtwanger waren auch Pionierinnen. Und das ist auch ein spannendes Kapitel in Ihrem Buch.
Ja, also dann eben zum ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhundert haben wir die eine große Pionierin, die ja auch das uns quasi begleitet durch dieses Buch, die Rachel Strauss, die eingeheiratet hat bei den Feuchtwangers, deswegen heißt die nicht Feuchtwanger mit Nachnamen. Und die war eine der allerersten, ja, die allerersten Abiturientinnen in Deutschland, in ganz Deutschland. In Karlsruhe hat sie Abitur gemacht, was damals völlig ungewöhnlich war natürlich und die Karlsruher nicht verstanden haben, warum die Mädel überhaupt studieren müssen, weil die heiraten doch eh und kriegen Kinder, gell? Die Blaustrümpfe, was soll das überhaupt? Sie hat dann Abitur gemacht und hat Medizin studiert in Heidelberg. Und hat dann einen Feuchtwanger Sohn, also aus der Feuchtwanger Familie, der hieß Strauß mit Nachnamen deswegen, aber war trotzdem aus der Feuchtwanger Familie, Elli Strauß, der Jurist war hier in München, geheiratet. Und die Feuchtwanger Familie war natürlich schon etwas konsterniert erst, dass man da jetzt so einen Blaustrumpf in der Familie hat. Und was ist das für eine? Und dann ist die auch noch Gynäkologin, was ja noch dazu so ein bisschen schwierig war und schambehaftet, nicht so intim, möglicherweise ja. Etwas intim. Und die Memoiren von dieser Rachel Strauß sind also wirklich ganz aufschlussreich und aufwühlend zum Teil. Und sie erzählt dann sehr lustig, aber auch über ihre Studentinnenzeit da in Heidelberg. Und dass sie mit einem Professor spricht, der gesagt hat, also hören Sie gleich wieder auf, er kennt die Frauen, die halten kein Medizinstudium durch, sie sind zu schwach.
Da wird man gleich, dann, da wird uns eins gleich ganz kantig.
Genau, da schwillt uns der Kamm und dann sagt sie, ja, es stimmt, Sie kennen die Frauen, Herr Professor, aber nur, wenn die krank sind. Und ich halte es schon durch.
Tolle Antwort.
Und genau, und das hat sie gemacht, sie hat es durchgezogen, hat Medizin studiert, ist Gynäkologin geworden, kam dann nach München, war eine der ersten Ärztinnen in der Stadt und war aber nicht nur, was ihre berufliche Profession betraf, eine Pionierin, sondern auch, weil sie eine ganz frühe Zionistin war. Also sie war Zionistin zu einem Zeitpunkt, wo man in München also den Zionismus noch wirklich sehr kritisch beäugt hat. Wissen viele nicht mehr, aber der erste zionistische Kongress hätte ja gar nicht in Basel stattfinden sollen, sondern in München. Aber die Stadt München hätte das auch gemacht, aber die jüdische Gemeinde in München hat sich also mit Händen und Füßen gewehrt dagegen und hat gesagt, um Gottes Willen, was sind die Spinner da, zurück nach Palästina, was soll das? Fanden das also ganz schwierig und hatten auch Angst, dass das dann auf sie negativ zurückfällt und haben das verhindert. Mhm. Aber Rachel Strauß und auch ihr Mann später waren überzeugte Zionisten und sie kam sehr bieder daher, wenn man so Fotos von ihr anschaut, vor allem so als Studentin mit den Zöpfen oder hochgesteckten Haaren und lange Röcke und Spitzenblüschen und so, aber die Frau wollte nichts weniger als die Welt neu erfinden, tatsächlich, die Rachel Strauss, und hat es auch ein Stück weit gemacht. Obwohl dann auch wieder interessant ist, sie hatte 5 Kinder, war Ärztin, hatte eine Praxis und trotzdem, wenn sie dann so beschreibt, das Familienleben, das, was wir heute Care-Arbeit nennen, das Sorgen für die Familie, blieb halt eigentlich zu 100% an ihr hängen.
In welchen Jahren war Rachel Strauss aktiv als Ärztin?
Die kam 1905 nach München und hatte dann hier eine Praxis.
Revolutionär war das.
Unglaublich, ja, wirklich. War Frauenrechtlerin auch, hat sich eingesetzt für Verhütung, also Aufklärung von jungen Frauen auch. Ist hier über die Dörfer gereist, hat den Bäuerinnen gesagt, dass sie ihre Kinder selber stillen sollen. Das war ja ein ganz großes Problem, dass die Bäuerinnen zum Teil früh abgestillt haben und dann den Kindern so einen Brei aus Mehl und Wasser und Kuhmilch, und das haben aber Babys halt schlecht vertragen zum Teil, deswegen war die Kindersterblichkeit sehr hoch. Und da war Rachel Strauss aktiv, hat also da Aufklärungsarbeit betrieben, hat sich aber auch eingesetzt zum Beispiel für die Legalisierung von Abtreibung, was natürlich also an sich schon irre war zu der Zeit als feministisches Anliegen, aber als orthodoxe Jüdin natürlich noch ein Tick drüber, ja. Also das haben die Feuchtwangers natürlich zum Teil schon etwas kritisch gesehen. Ihr Mann hat ihr da auch den Rat gegeben, sich nicht zu sehr zu positionieren, weil man da ja auch juristisch dann sehr schnell Probleme bekommen hat, weil das ja illegal war natürlich. Und das hat sie ihm wohl auch versprechen müssen, dass sie selber keinen Schwangerschaftsabbruch vornimmt in ihrer Praxis, aber sie hat sich dafür eingesetzt, dass es legalisiert wird. Der Paragraph 218, über den wir immer noch reden heutzutage.
Die Rachel Strauss spielt dann aber auch als eine der Hauptfiguren eine große Rolle in ihrem Buch. Sie ist eine von denen, die zurückblickt. Also sie lassen die Figur sehr, sehr, sehr wichtig entstehen in ihrem Buch, die auch in Palästina dann mitkriegt, wie das mit dem Nationalsozialismus so extrem wird. Also man ist dann sehr autobiografisch bei ihr dabei in ihrem Buch.
Ja, weil wir von ihr eben sehr viel wissen, weil wir ihre Autobiografie haben, und deswegen hat sie es mir ermöglicht, ein bisschen tiefer einzusteigen auch in ihr Leben. Und aus der Rückschau, sie hat eben dann in den 40er Jahren ihr Leben aufgeschrieben für ihre Kinder, eigentlich um diese untergegangene Welt zu beschreiben. Die Memoiren waren betitelt Wir lebten in Deutschland und sind auch in den 60er Jahren dann erschienen bei der DVA. Ja, es ist interessant, weil Rachel Strauss eigentlich schon gerne 1907, als sie das allererste Mal in Palästina war, ausgewandert wäre nach Palästina. Aber der Eli hat nicht wirklich gezogen. Sie hätte vielleicht gerne wirklich ausprobiert, ein etwas unkonventionelleres, unbürgerliches Leben, wo Männer und Frauen gleichberechtigter gewesen wären. Das wäre ja in Palästina im Kibbutz natürlich viel leichter möglich gewesen als im doch bürgerlichen Lehel in München. Aber der Eli hat nicht gezogen, und dann sind sie geblieben, und dann ist sie erst 1933, kurz nach der Machtergreifung, ist sie dann ausgewandert mit ihren Kindern nach Palästina. Eli Strauss war kurz zuvor an Krebs verstorben, also sie war verwitwet. Und zu einem Zeitpunkt, wo sie eben noch sehr viel mitnehmen konnte. Das zeichnet sowieso viele Mitglieder der Familie aus.
Sie beschreiben die Möbel auch. Da habe ich dann auch drüber nachgedacht, konnte man dann doch, wenn man rechtzeitig emigrieren konnte, ein paar Dinge mitnehmen.
Ja, das ist sowieso, sieht man bei der Familie Feuchtwanger sehr gut, die Zweige, die dann auch eher zionistisch waren, wo klar war, wenn es Ärger gibt hier, dann gehen wir nach Palästina, die relativ früh gingen, also zwischen 33 und 35, 36, die konnten noch relativ viel mitnehmen, retten quasi an Geld oder an Möbeln auch, an Kunst. Während natürlich die auf den letzten Drücker noch gerade so rausgekommen sind, wie der Bruder von Leon Feuchtwanger, der Bubi genannte, der Berthold, der Kriegsheld der Familie, der im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz bekommen hat. Das hat den Nazis auch nicht beeindruckt. Der ganz zum Schluss quasi kurz vor Kriegsbeginn noch nach Südamerika flüchten konnte, einfach mit nichts da stand, wirklich mit nichts. Der ist mit dem blanken Leben davon gekommen. Das ist ein großer Unterschied tatsächlich, ja, innerhalb der Familie.
Über Pionierinnen, und die waren ja symbolisch nicht nur für die Familie Feuchtwanger, sondern auch für die Zeit. So Dinge wie die Rachel Strauss hätten ja unsere Großmütter sich gar nicht getraut, als eine der ersten Frauen Abitur machen in Deutschland zu studieren, dann auch noch
Gynäkologie.
Dankeschön. Wie schön, wenn man Simultanübersetzerin dabei hat. Nein, aber auch sich damit Frauenheilkunde, kommt doch besser über die Lippen, zu beschäftigen, war ja damals revolutionär, und da hat die wirklich vieles geleistet, auch die Frauen aufzuklären.
Ja, also es war, ich finde es eben interessant, dass eigentlich bei allen Sparten, bei allen Bereichen des Lebens, auch bei den Historikerinnen und Historikern, natürlich der weibliche Blickwinkel erst reinkommt, wenn es eben auch Männer und Frauen gleichermaßen machen. Mhm. Und solange es natürlich nur männliche Gynäkologen gab oder Geburtshelfer, da reden natürlich Menschen über etwas, das sie selber nicht nachvollziehen können. Mhm. Und das war schon wichtig, dass dann Frauen wie Rachel Strauss diesen weiblichen Blick reingebracht haben und dann auch auf andere Dinge geachtet haben, natürlich als Männer. Natürlicherweise, ja. Und das fand ich eben spannend. Und das war auch so ein bisschen der Blickwinkel, den ich einnehmen wollte bei dem Buch.
Dann haben wir noch über eine andere Pionierin gesprochen, die auch genau in der Geschichte in Vergessenheit geraten wäre, wenn sie nicht sich damit beschäftigt hätte.
Ja, auch eine ganz interessante Figur, die Rebecca Feuchtwanger, die aus Breslau angeheiratet hat, auch in die Familie Feuchtwanger, einen Bankierssohn geheiratet hat, den Siegbert, und die selber auch orthodoxe Jüdin war, aber gleichzeitig Tänzerin war. Und die hat hier in den Kammerspielen inszeniert, hat eine eigene Tanzschule gehabt in Schwabing war also wirklich relativ bekannt, hat Gastspiele gemacht in ganz Europa und war gleichzeitig aber eben auch sehr engagierte Zionistin, ist dann auch relativ früh ausgewandert mit ihrem Mann nach Palästina. Und ihr Künstlername war Rea Gluss. Und es gibt von ihr die Episode, dass sie an dem 1. April 1933, wo die Nationalsozialisten ja einen Boykotttag veranstaltet haben, wo also Geschäfte jüdischer Inhaber boykottiert werden sollten und zum Teil auch SA-Posten vor den Läden aufgestellt wurden, hat sie ein großes Schild an ihre Tanzschule hingemacht, wo drauf stand: Ich bin Jüdin, der Laden bleibt zu. Und dann kam der bayerische Ministerpräsident damals vorbei und hat das Schild genommen, der App, und hat es zerrissen und hat gesagt: Wer Jude ist, bestimmen wir. Und sie hat aber die Tanzschule zugehalten und hat gesagt: Na, ich will auch keine Sondergenehmigung. Wenn ihr solche Boykotts macht, dann trifft mich das auch. Und dann sind die relativ früh, ich glaube 35, dann nach Tel Aviv. Und da hat sie wieder ihre Tanzschule aufgemacht und als Choreografin gearbeitet.
Auf ihrem Buch sind zwei Frauen abgebildet. Die eine war vor ihrem Buch die bekannteste Frau Feuchtwanger. Das war die Frau von Leon Feuchtwanger, über den wir heute eigentlich gar nicht reden. Das können wir ja anderes Mal machen. Mhm. Leon Feuchtwanger ist einfach dieser berühmte Schriftsteller, zum Beispiel Erfolg. Ein Buch, das man immer wieder lesen konnte. Könnte, sollte, müsste eigentlich.
Gerade jetzt,
das ist Schullektüre,
unbedingt.
Gerade jetzt über das Aufkeimen des Nationalsozialismus. Ein beeindruckendes Buch und viele, viele andere, die wir jetzt hier gar nicht nennen brauchen, weil es so viele sind. Und jedes seiner Bücher ist eigentlich ein Meisterwerk. Der ist der Repräsentant der Familie Feuchtwanger, aber auch als er emigriert ist und dann in USA, in Pacific Palisades sozusagen ein deutsches Zentrum gegründet hat für die exilierten Schriftsteller, wo auch Thomas Mann zu Gast war. Da ist die Martha Feuchtwanger einfach die wichtige Figur. Und die Martha Feuchtwanger ist die, auf ihrem Titelbild, und die Figur, über die wir schon in der ersten Stunde gesprochen haben, die ein filmisches Denkmal einmal bekommen hat in dem Film Emé und Jaguar, die berühmte Felice oder Felice. Und über die unterhalten wir uns gleich. Heike Specht bei mir zu Gast mit ihrem wirklich faszinierenden und beeindruckenden Buch Die Frauen der Familie Feuchtwanger, eine unerzählte Geschichte. Heike Specht bei mir zu Gast mit ihrem Lebensthema der Familie Feuchtwanger. Das hätten Sie sich damals als Studentin dann auch nicht träumen lassen, dass Sie diese Familie Feuchtwanger, Leon Feuchtwanger, durch ihr ganzes Autorenleben, Autorinnenleben begleiten würde.
Das stimmt. Aber es war für mich auch wirklich so ein bisschen der Einstieg in München. Ich komme ja aus Nürnberg, und für mich war das, sich dann zu beschäftigen mit dieser Münchner Familie und auch so diese auf den Wegen zu gehen, die Straßen zu erkunden, wo die Geschäfte waren, wo die Häuser waren, die Wohnungen waren. Das war für mich schon auch der Zugriff auf München quasi und hat mir das hier Ankommen erleichtert. Und das habe ich den Feuchtwangers auch nicht vergessen quasi.
War nett von Ihnen. Die hatten ein gastfreundliches Haus.
Sehr, sehr, genau.
Ja. Also am St. Anna-Platz damals hochherrschaftlich gewohnt.
Ja.
Mit der großen Familie. Das war einfach so ein Münchner Leben. Die Martha Feuchtwanger, das war immer so diese Gesellschaftsdame. Mhm. Tolle Bilder gibt es von ihr, haben sie auch im Buch drin. Und dann, als die Feuchtwangers Leon und Martha emigrieren mussten und ein ganz neues Leben aufgebaut haben in USA und zu den wenigen Literaten gehört haben, die sehr erfolgreich geblieben sind und einen tollen Lebensstil gehabt haben, die war so die Managerin im Hintergrund von ihrem Leon.
Ja, sie hat ja in ihrer, also ihre Autobiografie heißt ja Nur eine Frau. Was ja auch schon so kokett ist, dass es schon durchscheinen lässt, wie selbstbewusst sie war. Weil ich glaube, nur wenn man wirklich recht genau weiß, was man wert ist, kann man so kokett sein. Dann hat sie auch mal gesagt, mein Leben hat begonnen, als ich Leon Feuchtwanger kennengelernt habe. Umgekehrt, glaube ich, kann man das auch ein bisschen sagen, weil tatsächlich hat Martha Feuchtwanger ihn ja auch erst auf dieses Gleis gesetzt, dass er überhaupt Romane geschrieben hat. Mhm. Vorher war er ja so ein semi-erfolgreicher Dramatiker und irgendwann hat sie gesagt, du, dieses Jude-Süß-Thema, das du da mit dir rumschleppst und versuchst, in ein Drama zu pressen, mach das doch mal einen historischen, als historischen Roman. Und das war ja dann wirklich sein absoluter Durchbruch und sein großer internationaler Erfolg, der es ihm dann auch ermöglicht hat, eben so weiterzuleben, wie das dann, also auch nach 33 weiterzuleben, weil er einfach einen guten französischen, guten englischen, gute skandinavische Verleger hatte und nicht auf das deutsche Geschäft unbedingt angewiesen war, wie so viele seiner Schriftstellerkollegen.
Was ihn dann aber auch letztendlich gerettet hat, weil er weltweit bekannt war.
Genau, ja.
Der hatte ungefähr so einen Ruf zu seiner Zeit wie Thomas Mann.
Unbedingt, genau. Also er war sehr bekannt, gerade im angelsächsischen Raum. Und das hat ihn natürlich wirklich, hat ihm die Möglichkeit gegeben, einfach immer weiterzuarbeiten. Während andere deutsche Schriftsteller, die einfach nur im deutschsprachigen Raum bekannt waren und nicht übersetzt waren oder wenig übersetzt waren, es wirklich sehr, sehr schwer hatten. Weil wenn der deutsche Markt dann wegfällt nach 33, dann ist es einfach zappenduster.
Und sie waren dadurch auch ihrer Sprache beraubt, weil genau. Das ihr Instrument ja auch war. Wenn man übersetzt worden ist, dann konnte man in seiner Sprache schreiben und wusste, es wird übersetzt und es wird auf der ganzen Welt gelesen.
Genau. Und ich glaube, Martha Feuchtwanger hat das, also gerade so diesen PR-Anteil und diesen Marketing-Anteil, das hat sie nie so wirklich ausgedrückt, aber wenn man ihre Memoiren liest, dann kommt das schon raus. Sie ist ja dann auch relativ früh nach Amerika gereist, Ende der 20er Jahre, hat dort den Viking-Verleger getroffen, war alleine in Amerika ohne Leon. Sie stellt das dann so auch ein bisschen als Reise dar, wo sie einfach auch so ein bisschen rumkam. Aber natürlich war das auch eine knallharte Geschäftsreise, weil sie dort wirklich wichtige Kontakte gepflegt hat, die dann, und das konnte sie damals natürlich noch nicht ahnen, 2-3 Jahre später einfach wirklich überlebenswichtig waren.
Sie hat ja auch dann sozusagen seinen Nachlass verwaltet und auch diesen Ruf von Leon Feuchtwanger erhalten, dass er ein Teil der Weltliteratur geworden ist. So sind Sie wahrscheinlich auch auf Leon Feuchtwanger gekommen. Würden Sie die jetzt als eine der Pionierinnen oder der Heldinnen einstufen? Weil sie ist ja eine der beiden Frauen, die auf dem Titelbild sind.
Ich würde sie eher als Heldin tatsächlich in die Kategorie der Heldinnen packen, weil sie wirklich ja ihr Mann mehrfach das Leben gerettet hat. Also ganz, ganz handfest. Sie hat ihn aus einem Lager rausgeholt zu Beginn des Ersten Weltkriegs, als sie vom Ersten Weltkrieg überrascht wurden in Tunis, wo dann deutsche Staatsbürger ja inhaftiert wurden als Enemy Alien quasi, als dann die Franzosen ja in Tunis waren ja quasi da am Zug und haben natürlich alle, die der feindlichen Nation angehörten, inhaftiert. Und da hat sie ihn rausgeholt aus dem Gefängnis mit einer List. Quasi, sie hat da sich immer einiges einfallen lassen und später dann wieder, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, waren sie ja in Frankreich und dann ist Leon mehrfach interniert worden, auch
und
wieder als
Alien. Beide getrennt. Ja.
Dann sie auch, im Mai 1940 war sie im Lager Gur und hat sich da selber befreit, hat da so ein Loch gegraben unter dem Zaun und ist raus, weil sie auch wusste, dass Leon natürlich sehr gefährdet war. Er war auf der allerersten Ausbürgerungsliste der Nationalsozialisten gestanden. Das war klar, die Nazis hassen ihn wie die Pest, wegen des von Ihnen ja schon erwähnten Romans Erfolg natürlich vor allen Dingen. Das war klar, wenn er in die Hände der Nazis fällt, dann werden die ihn deportieren danach irgendwohin. Und das heißt, sie musste sich auch da wieder was einfallen lassen, hat mit dem amerikanischen Botschafter eine List ausgeheckt und sie haben ihn tatsächlich aus dem Lager in Nîmes rausgeholt und konnten es gerade noch so schaffen, über die Pyrenäen,
wo viele weltberühmte Schriftsteller wie Heinrich Mann, Franz Werfel, Leon Feuchtwager über die Pyrenäen gelaufen sind, um in Sicherheit zu kommen.
Ja, und da hat sie ihm also ganz handfest, da würde ich schon sagen heldenhaft, heldinnenhaft, das Leben gerettet. Aber auch einfach dadurch, dass sie ihm ein Leben lang den Kontext geschaffen hat, das Zuhause geschaffen hat, in dem er arbeiten konnte. Der ist ja, war ja dann zeitweise mehr im jüdischen Krieg quasi Flavius Josephus als in der Gegenwart. Und sie hat gedrängt auf Emigration und auf wir müssen raus hier. Und dass sie ihn aber auch eben als eine Art Managerin dann immer wieder so Abende geschaffen hat, wo man über sein Werk sprechen konnte. Und sie hat ihn im Gespräch gehalten. Sie wusste, das ist wichtig. Damit er als Marke auch letztlich, heute würde man sagen, sie war auch ein Teil, ein bisschen Brandmanagerin für ihn, diese Marke Feuchtwanger, auch vor allem dann nach seinem Tod natürlich, da ein Auge drauf hatte, dass die so bleibt, wie sie sein soll. Also auch wenn es dann um Verfilmungen ging und wenn es um Übersetzungen ging und all das. Das hat sie früh verstanden.
Und sie hat dann sozusagen auch Hof gehalten, als sie dann in den USA gelebt haben, wo man sich getroffen hat, wo sich die großen Literaten bei Feuchtwangers getroffen haben.
Ja, die Feuchtwangers haben sich ja mitten im Krieg eine Villa gekauft in Pacific Palisades. Und damals war Pacific Palisades natürlich also wirklich JWD, ganz weit draußen. Und sie haben ein bisschen gedacht, glaube ich, ach naja, da kommt sie dann, haben sie weniger Spontanbesuche, weil ja auch Benzin rationiert war. Aber tatsächlich hatten sie immer noch oft volles Haus, sodass Martha das wirklich reglementieren musste und sagen musste, okay, also erst dann zum Kaffee und zum Nachmittag Cocktail quasi. Und das, da hat sie, war sie auch so ein bisschen die Hüterin ihres Mannes, muss man schon sagen.
Über die zweite Heldin, die auf ihrem Titelbild abgebildet ist, sprechen wir dann gleich. Felice, Felice oder wie man immer sie auch ausgesprochen haben mag, Schragenheim, ist auch eine ihrer Heldinnen. Ich glaube, sie mussten sich ganz schön beschränken, dass sie nicht alle die Frauen aus der Familie Feuchtwanger aufs Titelbild tun. War schwierig.
Ja, naja, es ist ja, wie Sie schon sagten, auch schwierig, weil es gar nicht so wahnsinnig viel Bildmaterial eben leider gibt. Das heißt, wir mussten dann schon ein bisschen das nehmen, was gut gepasst hat und was es einfach auch gab. Aber tatsächlich ist Felice natürlich so die tragischste Figur von diesen drei auf jeden Fall Stimmen, die durchs Buch führen. Sie ist spät geboren, 22, sie jüngste von diesen drei Frauen und sie war dann vollweise, als die Nazis an die Macht kamen, beziehungsweise ab 1935. Ihre Mutter ist noch vor 33 bei einem Autounfall ums Leben gekommen und ihr Vater hatte dann einen Herzinfarkt 1935 und das ist natürlich, also vollweise zu sein ist immer schrecklich, aber in einer Zeit, wo man so gefährdet dann ist als Jüdin, war das natürlich besonders heftig für sie. Und ich fand es ihren Fall besonders eindrücklich und herzzerreißend, weil an ihrem Beispiel so deutlich wird, was es bedeutet, wenn die Familie wegfällt oder wenn das familiäre Netz brüchig wird. Es haben dann zwar trotzdem noch Familienzweige in Tel Aviv versucht, sie ihren Visum zu verschaffen, ein Onkel aus Amerika hat versucht, sie noch rauszuholen. Und das hat aber einfach nicht mehr geklappt. Da kam dann der Krieg auch dazwischen. Und dann war diese junge Frau also allein in Berlin und ist dann untergetaucht irgendwann, weil die Deportationsbescheide bei allen Leuten so um sie herum eintrudelten. Und klar war, der nächste Deportationsbescheid in den Osten geht an sie.
Und da war sie eine junges Mädel, wenn Sie sagen, sie war Jahrgang 22 und war mit 1935 schon vollweise.
Ja, eine ganz junge Frau und hat dann, ist dann untergetaucht, hat quasi einen Selbstmord fingiert, hat einen Abschiedsbrief geschrieben und hat dann unter falscher Identität weitergelebt. Dann gibt es diese Liebesgeschichte, die viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch kennen mit Emmy und Jaguar. Also sie hat dann eine Nicht-Jüdin kennengelernt, die Lili Wust, eine Soldatenehefrau, deren Mann an der Front war mit 4 Söhnen, die dank der 4 Söhne und dem Mutterkreuz eine große Wohnung in Schmargendorf hatte mit Hitlerporträt an der Wand und allem und hat sich in diese Frau verliebt und die sich auch in sie. Und es war eine sehr unwahrscheinliche Liebesgeschichte, gleichzeitig aber natürlich auch, und das gilt es, finde ich, auch zu betonen, eine sehr ungleiche Liebesgeschichte natürlich, weil es eine eklatante Abhängigkeit natürlich von Seiten Felices gab. Also sie hat sich dann der Lilly irgendwann auch offenbart, dass sie Jüdin ist und sie war natürlich von ihr abhängig und von ihrer Diskretion abhängig und das ist schwierig, aber tatsächlich, es gibt sehr viele Dokumente, es gibt da sogar so eine Art Ehevertrag, den die beiden dann hatten.
Wo es aber nur um die Liebe geht, den haben sie auch abgebildet.
Ja, genau und also auch Versprechen, die sie sich gegenseitig geben. Also es gab da sicher eine große Zuneigung zwischen den zwei Frauen. Gleichzeitig ist es natürlich eine Beziehung, die in dieser sehr speziellen Situation, dieser Notlage auch ein sehr starkes Ungleichgewicht hatte.
Und diese Geschichte ist natürlich auch so tragisch geendet, wie es bei vielen jüdischen Mitbürgern war, bei vielen Juden in Deutschland war. Diese junge Frau ist dann leider auch entdeckt worden.
Ja. Die ist entdeckt worden, es ist auch sehr berühmt, ist ja auch im Film, es gibt ein letztes Foto von den beiden, das sie mit Selbstauslöser
gemacht haben. Die Maria Schrader spielt die Felice.
Die Felice, genau. Mhm.
Und die Lilly Wust nochmal.
War die Julia
Köhler.
Köhler, genau.
Und, ganz bekannter Film von
Ja, ein toller Film auch. Also
Emei und Jaguar kommt ab und zu nochmal in Wiederholungen.
Und es gibt dieses Foto, das sie wirklich selber gemacht haben. Es liegt im Jüdischen Museum in Berlin, kann man den Nachlass von Felice Schragenheim sehen, aber auch im Buch natürlich abgebildet. Ein letztes Foto der beiden an der Havel, wo sie sich also küssen und mit dem Selbstauslöser, das sind beide Badeanzüge an. Und wenige Stunden später, als sie heimgeradelt sind, sind sie war die Gestapo in der Wohnung, hat sie schon erwartet und die wahre Identität von Felice ist aufgedeckt worden und sie ist sofort mitgenommen worden und ist dann deportiert worden, erst nach Theresienstadt und dann später nach Großrosen und ist dann sehr wahrscheinlich auf dem Todesmarsch nach Bergen-Belsen gestorben, wenige Monate bevor der Krieg zu Ende war. Also eine ganz, ganz grauenhafte Geschichte und wirklich so für mich auch schwierig zu schreiben, weil man weiß es, ja, das man trägt es ja eh mit sich rum, aber man hat trotzdem das Gefühl, sie stirbt jetzt nochmal, wenn man es schreibt.
Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass einem das dann sehr nahe geht, wenn man so nahe bei so einer Familiengeschichte auch ist und wenn man so, sich seit vielen Jahren so intensiv damit beschäftigt. Mhm. Wie ist es denn dann nach all dem mit der Familie Feuchtwanger weitergegangen? Gibt es denn noch Nachkommen von den Feuchtwangers?
Viele, viele, viele. Es gibt einen Stammbaum, der ist so vor 15 Jahren, so 15, 13 Jahren erschienen. Ein ganz dicker Stammbaum. Also unendlich viele Nachkommen in unterschiedlichsten Teilen der Welt. Es gab ja dann auch wieder hier in München eine Feuchtwanger Bank kurz vor ein paar Jahren. Es gibt auch in München wieder Feuchtwangers, aber natürlich die meisten leben in den USA und in Israel, viele.
Und ein Neffe, der ja auch erzählt hat, wie er als Bub immer
Edgar wird 100 dieses Jahr, Edgar Feuchtwanger.
In die Wohnung geschaut hat von Hitler, weil er da gegenüber gewohnt hat, auch ein beeindruckendes Buch von ihm.
Ja, am Prinzregentenplatz. Ganz, das durfte ich lektorieren damals, ich habe den oft interviewt, den Edgar Feuchtwanger und für mich so ein unglaublich toller, ist eine Kombination aus wirklich bestem deutschen Bildungsbürgertum kombiniert mit so einem britischen Understatement und Witz und Ironie. Ein herrlicher Mann, wirklich ganz toll.
Also Sie beschäftigen sich nicht nur mit der Familie Feuchtwanger, Sie haben auch mit der Familie Feuchtwanger persönlich viel zu tun.
Viel, ja. Ich habe einige interviewen dürfen für die Doktorarbeit damals noch in Israel und habe also ganz, ganz tolle Leute kennengelernt, die auch noch ein Münchnerisch gesprochen haben, das eigentlich schon versunken zu sein schien. Also ganz, ganz schön.
Mhm. Also das sind so Sprachinseln, die da entstehen.
Ja, genau. Ja, ja.
Auch interessant für Linguisten, wie eine Sprache, die sich nicht weiterentwickelt, früher gesprochen worden ist. Das ist auch ganz selten.
Ja. Und da sitzt man dann in so einer, also ich habe in Jerusalem einen ganz frommen, ganz frommes Ehepaar in einem auch sehr frommen Viertel interviewt. Da sitzt man dann an so einem Tisch in der Küche, mit so einem Wachstuch, Tischtuch und die reden aber so, wie wenn wir in München 1925 wären. Also ganz, ganz interessant.
Das Buch gehört eigentlich verfilmt. Das ist so berührend, so schön, so interessant, so fundiert. Die ganzen historischen Tatsachen sind wirklich großartig. Es war eine große Freude und Ehre, dass Sie da waren, Heike Specht, die Frauen der Familie Feuchtwanger. Eine unerzählte Geschichte, die Sie so spannend und liebevoll hier erzählt haben, gerade eben im Pieper Verlag erschienen. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit dem Buch. Passt jetzt zu Leon Feuchtwanger Erfolg. Lesen Sie denn überhaupt noch Leon Feuchtwanger?
Sehr gern lese ich.
Immer
ja,
wieder.
Immer wieder, ja. Man kann einfach so viel lernen in diesen Büchern. Das, so en passant, sind spannende Romane und trotzdem, also gerade der jüdische Krieg über diese römische Zeit, das ist so irre, weil man merkt, wie viel Wissen er hat, was da reinfließt. Doch, das kann man immer wieder lesen.
Das merkt man auch, weil sie sich manchmal sprachlich auch dieser Zeit, in der Feuchtwanger geschrieben hat, annähern.
Wirklich?
Zwei Wörter, das habe ich gedacht, die sind im deutschen Sprachgebrauch gar nicht mehr übel. Zum Beispiel schreiben sie einmal formidabel und einmal mannigfaltig. Und beim Lesen macht es richtig Freude, wieder auf Vokabeln, auf Wörter zu stoßen, die eigentlich aus dem Sprachgebrauch allmählich so verblichen sind. Das ist dann eine Freude, wieder mit schöner Sprache zu arbeiten. Und die Sprache war ja zu seiner Zeit grandios. Und er war ja auch ein Genie von unglaublich schönen Formulierungen.
Ja, auch vielen Dank, freue ich mich.
Ihr roter Faden im Leben, die Familie Feuchtwanger, und ein Denkmal haben Sie den Frauen der Familie Feuchtwanger gesetzt und uns hier vorgestellt. Ich bedanke mich sehr. Es war ein sehr schöner Ratsch. Danke, Heike Specht.
Vielen Dank.